Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und einen gesegneten ersten Advent. Und wir wollen gleich einsteigen in diese Thematik Weihnachten, die Sehnsucht Gottes. Die Sehnsucht wonach? Die Sehnsucht Gottes nach dem Menschen. Ich hatte 18 Jahre lang das Gefühl, von Journalisten nie die richtige Frage gestellt zu bekommen. Es ging immer nur ums Ergebnis, nie um den Menschen. Boris Becker. Das ist bei Gott anders. Bei Gott geht es nur um den Menschen. Nicht um die Ergebnisse, nicht um Erfolge und nicht um das, was wir vorweisen können. Es geht ihm nur um dich, nur um mich, um das Herz, um die Seele. Ich habe mir Gedanken gemacht über das Wort Weihnachten. Ich meine, Begriff Weihnachten kennen wir, wissen wir. Aber was bedeutet überhaupt das Wort Weihnachten? Das Erste, was einem dabei auffällt, ist, dass das vorwiegend im Plural benutzt wird. Man sagt ja selten gesegnete Weihnacht. Man sagt immer oder meistens gesegnete Weihnachten im Plural. Vielleicht schon deshalb, weil Gott eben alle Menschen meint. Die ganze Welt. Also hat Gott die Welt geliebt. Das germanische Wort lautet Weiher, also nicht O Weiher, ja, sondern Weiher, und das bedeutet weihen. Und dies bezeichnet etwas oder jemanden, sich zu widmen, was oder der oder die einem heilig ist. Du bist mir heilig. Oder das ist mir heilig, das ist mir wertvoll und darum widme ich mich dir oder ich weihe mich dir. Somit ist Weihnachten die Nacht, die heilige Nacht, in der sich Gott der Welt weiht, um sie für sich zu heiligen. Wir haben es ja nicht nur mit einem heiligen Gott zu tun, das ist die eine Sache, sondern wir dürfen auch mal berücksichtigen, dass jeder Mensch heilig ist für Gott. Du bist ihm heilig. Er will dich absondern für sich und darum weiht er sich dir. Weihnachten drückt also damit die Sehnsucht Gottes aus, sich uns zu weihen, um uns für sich, um uns für sein Leben, für sein ewiges Leben zu gewinnen. Ich denke, im Neuen Testament ist es das Gleichnis von dem verlorenen Sohn, das uns am deutlichsten vor Augen zeigt, welche Sehnsucht Gott nach dem Menschen hat. Die Titel sind ja bekanntlich immer vom Menschen gegeben. Die Geschichte ist vom Heiligen Geist inspiriert, der verlorene Sohn, aber der Titel, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das ist vom Menschen gegeben. Und man könnte vielleicht auch so sagen, ja, vielleicht ist dieser Titel gar nicht ganz richtig, oder man könnte ihn auch mal austauschen und sagen, das ist das Gleichnis über die Sehnsucht eines Vaters. Der Vater hat Sehnsucht. Wir kennen alle dieses Gleichnis, wie er, ich weiß nicht wie lange, auf seinen Sohn wartet und immer Ausschau hält, jeden Tag, bis dass er kommt. Und bevor der Sohn auch irgend nur etwas sagen kann, ist er schon wieder angenommen, wird umarmt, geküsst und eingekleidet. Und erst nachher kann er sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Ich denke, manche Menschen haben ganz einfach ein nicht ganz richtiges Verständnis von Gott. Die meisten Menschen sehen Gott als den, das ist er ja auch, als den heiligen Gott, als den ernsten Gott, als den strengen Gott. aber sie sehen ihn viel zu wenig als das, was er wirklich ist und was er sein will: Vater. Ein gutes Vaterbild, das ist ein Bild, da respektiere ich meinen Vater, ich nehme ihn ernst, aber ich liebe ihn. Da ist Verbindung, da ist Kommunikation, da ist gegenseitige Sehnsucht, da ist keine falsche Scheu, da ist keine Angst und da ist vom Vater auch nicht nur die Strenge, sondern da ist ein richtig tiefgehendes Liebesverhältnis zwischen Vater und Tochter oder zwischen Vater und Sohn. Und das will Gott uns sein. Und das erste Weihnachten, das wir in der Bibel finden, dass die erste Sehnsucht, die ausgedrückt wird Gott gegenüber, das ist bei der Schöpfung. Da sehen wir ja schon, dass Gott auf die Erde kommt und dass er ein Paradies schafft und dass er mitten unter den Menschen im Paradies gewandelt ist. Ich lese das mal, 1. Mose 1, 26 und folgend bis Vers 29. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Ja, ist doch Sehnsucht. Ich will einen Gegenüber. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Kürzlich war ich in einem Einkaufszentrum und da musste ich auf jemanden warten. Und dann schaute ich mir so die Schaufenster an und dann sah ich einen, so eine Boutique oder was das war. Und da hingen so Hosen und Jacken und Mäntel und so weiter und auch so viele, viele verschiedene Shirts. Und auf jedem dieser Shirts stand irgend so ein blöder Spruch. Von blöd bis ganz blöd, also wirklich. Und ein Spruch, den habe ich mir dann versucht zu merken, da hieß es: Ein Leben ist sinnlos ohne Unsinn. Na, klingt ja vielleicht gut, aber ich sage mir, dieser Spruch ist Unsinn. Ein Leben ist sinnlos ohne Unsinn. Das ist ein sinnloser Spruch. Damit will man wohl, habe ich mir gedacht, ja, den Unsinn entschuldigen. Den vielen Unsinn. Weil weiter hat man keine Ausreden. Aber dieser Vers oder dieser Spruch zeigt natürlich auch wirklich tatsächlich, eigentlich drückt er die Sehnsucht des Menschen nach dem Sinn des Lebens aus. Der Mensch sucht den Sinn und er findet ihn nicht. Ich denke, jeder kommt in die Phase, wo er sich die Frage stellt oder sogar von der Frage rumgetrieben wird: Warum sind wir auf dieser Welt? Warum überhaupt? Eine oft gestellte Frage: Warum und wozu bin ich geschaffen? Was ist eigentlich der Lebensinhalt für mich? Was bedeute ich? Was ist der Zweck meines Lebens? Wofür bin ich geboren? Nur um zu sterben und ein Dasein, ja, zu füllen, mal mit mehr oder weniger Freude, auch mal mit Ängste, mit Schrecken, mit Krankheit, mit Hoffnung und Hoffnungslosigkeit und mit Sorge und Schmerzen und so weiter. Was soll das alles? Sind wir, wie es mal jemand gesagt hat, alle nur dem Affenstall entlaufen? Was ist mit der unerfüllten Sehnsucht, die kein irdisches Detail ausfüllen kann? Und da sind wir wieder beim Schöpfungsbericht. Das war jetzt so ein kleiner Ausflug, um Sie da wieder hinzuführen. Der gibt uns nämlich Antwort auf den Sinn des Lebens. Der Schöpfungsbericht. Da kommt Gott zum ersten Mal auf diese Erde. Das ist das erste Weihnachten. Und da zeigt er seine Sehnsucht zu den Menschen. Er möchte einen Gegenüber haben. Gott möchte mit uns leben. Gott will mit uns arbeiten. Gott will mit uns kommunizieren. Gott will mit uns aufs Engste verbunden sein. Das ist ja Weihnachten. Und das zeigt uns das erste Weihnachten der Weltgeschichte. Bei der Schöpfung. Zu einem der berühmtesten Gemälden dieser Welt gehört vielleicht das Gemälde von Michelangelo. Sie werden das kennen, wenn ich Ihnen das erkläre, wo Gott den Adam geschaffen hat. Und das ist so ein Bild, da streckt der Adam so seine Hand entgegen. Können Sie sich daran erinnern? So ganz schlaff. Und dann sieht man von oben, so aus der Wolke kommend, sieht man die Hand Gottes und wie sein Finger den Finger von Adam berührt. Und jetzt wird Adam praktisch auferweckt und er wird zu dem, wofür Gott ihn bestimmt hat. Das ist das berühmte Gemälde von Michelangelo. Das will Gott. Das ist Weihnachten. Jeder von uns hier heute Morgen und alle, die das jetzt hören und vielleicht sehen, wir dürfen uns eins merken, wir sind kein Zufallsprodukt oder Objekt. Weihnachten, der Schöpfer hat dich gewollt. Der Schöpfer will dich ganz persönlich, individuell. Wofür? Für sich. Du bist sozusagen das Geschenk Gottes, das er sich selber macht. Weihnachten drückt die Sehnsucht Gottes aus nach dem Menschen. Aber wir wissen natürlich auch, Adam und Eva, ja, die haben eigentlich den Sinn verloren. Ja? Die haben in dem Moment den Sinn verloren, als sie Gott begannen zu ignorieren und als sie sein Wort ignorierten und als sie begannen, alles selber in die Hand nehmen zu wollen und Gott davonzulaufen. Von da an nahm der Unsinn seinen Lauf. Aber wirklich. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Man scheut sich ja dessen manchmal, aber es ist nun mal eben so, wie die Bibel es sagt, im Sprüche Kapitel 14, 34, die Sünde ist der Leute Verderben. Aus, Punkt, Schluss. Es ist so. Da gibt es kein Wenn und da gibt es kein Aber und vielleicht und irgendeine Philosophie, die das wegdiskutieren könnte. Das Verderben dieser Welt, der Menschheit, ist die Sünde. Es hat einmal jemand so dargestellt, sogar mit kleinen Zeichnungen. Ich habe da so ein kleines Büchlein auf meinem Schreibtisch liegen gehabt dieser Tage. Ich gebe das mal so sinngemäß weiter. Am Anfang schuf Gott den Menschen. Und der Mensch war glücklich bei Gott. Doch der Mensch tat das, was Gott nicht wollte. Er wollte selbstständig werden, ohne Gott. Seitdem hat der Mensch ein Loch in seiner Seele. Ein unsichtbares Loch. Und er versucht, dieses Loch mit tausend Dingen zu füllen, aber er muss feststellen, dass es nur noch schlimmer wird. Denn nur Gott selbst kann dieses Loch wieder füllen. Und Gott sei Dank, das hat er getan. Darum gibt Gott nicht auf. Er lässt seine Sehnsucht nicht fallen. Die Sehnsucht Gottes treibt ihn dazu, immer wieder mit dem Menschen anzufangen und es immer wieder Weihnachten werden zu lassen. Er ist das A und das O, er ist der Anfang und er ist das Ende. Gott ist ein Gott der Anfänge. Lesen Sie mal die Bibel durch, ja, nicht heute. Und Sie werden feststellen, Gott ist ein Gott der Anfänge, er fängt immer wieder an. Immer wieder weiht er sich uns, immer wieder geht er uns nach, immer wieder sucht er die Verbindung, immer wieder sucht er den Anknüpfungspunkt an uns. Und es geht immer und immer und immer von ihm aus. Das ist seine Sehnsucht, die ihn treibt. Und wenn er das nicht tun wäre, wären wir alle ratziputz verloren. Denn niemand würde von sich aus sich ausstrecken nach Gott. Das wirkt sein Geist. Und das sehen wir im zweiten Weihnachten. Das zweite Weihnachten findet statt in einer Wüste. In der Wüste Sinai. Da begegnet Gott seinem Volk. Dieses Volk Israel ist gerade entstanden in Ägypten, da ist es zum Volk geworden und es wird hinausgeführt durch Mose aus Ägypten in die Wüste Richtung verheißenes Land. Und da lesen wir unter anderem, ich bin gerade dabei, das zweite Mosebuch so für mich durchzulesen, faszinierend, man hat es schon so oft gelesen, aber man bleibt immer wieder an neuen Ecken und Kanten hängen, die einem so viel zu sagen haben und die einen so viel bedeuten können und die einem das Herz so warm machen und sogar in so einem Buch des Gesetzes zeigen, welche Sehnsucht Gott nach dem Menschen hat. Zweite Weihnachten, 2. Mose 29, 43 bis 46, da sagt Gott: Und ich werde dort den Söhnen Israels begegnen. Und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. Merken Sie was? Es wird geheiligt werden, wodurch? Durch sich selbst? Durch eigene Anstrengungen? Nein, es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. Ich sorge dafür. Seine Sehnsucht. So werde ich das Zelt der Begegnung und den Altar heiligen. Und ich will mit Aaron und ich will mir Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen. Und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ich, der Herr, ihr Gott. Also ich finde, aus diesem Text spricht Sehnsucht. Die Sehnsucht Gottes nach seinem Geschöpf. Gott wollte in Israel wohnen, mit ihnen leben, mit ihnen wandeln, mit ihnen zusammenarbeiten, sie gebrauchen sogar für die Erlösung der Welt. Denn der schlussendliche Wille war ja der, dass Gott inmitten seines Volkes Israels wohnte, um schlussendlich den Erlöser für die ganze Welt, in diese Menschheit einführen zu können. Ja, das ist ja in Bethlehem passiert, ne? Nicht in Dübendorf. Beim Lesen der Kapitel rund um die Anfertigung des Zeltes der Begegnung, wo Gott unter seinem Volk wohnen wollte und mit ihnen Gemeinschaft haben wollte, da stellt man fest, dass der Allmächtige selbst für alles gesorgt hat. Ich habe das, also ich sage jetzt mal zufällig, gerade heute Morgen war das dran bei mir, unter anderem 2. Mose Kapitel 31. Und da liest man, wie Gott alles gegeben hat. Er hat das Material, er hat für das Material gesorgt. Er hat die Anordnungen gegeben, er hat die Gaben gegeben, er hat die Weisheit gegeben. Er hat Weisheit und Drang ins Herz gelegt. Er hat besonders begabte Männer berufen mit Handwerklichkeiten. Er hat alles gebracht. Nur eins musste der Mensch selber tun. Darauf eingehen. Mehr nicht. Nichts ging vom Menschen selbst aus. Es kam alles von Gott. Er hat gezeigt, er hat getan, er hat gewirkt, er hat gegeben. Da heißt es, unter anderem ein Satz, der mich so bewegt hat: Alles, was den Altar berührt, wird geheiligt. Das ist ein Bild für Jesus. Das ist ein wunderschönes Bild für Jesus. Und wo Gott das tut, das spricht Bände. Das hat mich auch so angesprochen oder mich so bewegt. Mitten in der Wüste. Mitten in der Wüste, tagsüber heiß, in den Nächten sehr kalt, eine raue Umgebung, eine vielleicht sogar schutzlose Umgebung, fruchtlos, Mangel hier und dort. Und genau in diese Welt, in diese kahle, kalte Welt, da will Gott mitten unter seinem Volk wohnen. Er hat nicht gewartet, bis sie da sind, wo Milch und Honig fließt, wo alles übersprudelt. Nein, in der Wüste. Und da ist mir noch was aufgefallen. Und da habe ich gedacht, ja, ich erwähne das einfach noch, vielleicht tut es dem einen oder anderen gut. Dann wurde ja von Gott die Anordnung gegeben, die Bundeslade zu bauen und den Schaubrottisch herzustellen und auch den Räucheraltar anzufertigen. Und ich las diesen Text und da fiel mir auf, dass Gott bei diesen drei Dingen jeweils die Anordnung gab, dass ein goldener Kranz bzw. eine goldene Kante um den Schaubrottisch oder um den Räucheraltar oder um die Bundeslade zu tun. Die Bundeslade, das war ja Gottes Gegenwart. Schaubrottisch, das Brot des Lebens, Räucheraltar, Wohlgeruch für Gott. Ja? Warum eigentlich? Warum musste über diese drei Geräte, warum musste da eine Kante, vielleicht so hoch, angebracht werden? Warum? Es hat einen praktischen Grund, weil man trug ja diese Dinge durch die Wüste, von einem Ort zum anderen. Und wenn die dann verrutschten, dann sollten die nicht runterfallen. Ja, oder wenn die Priester Priesterdienst taten und dann war vielleicht mal so einer wie ich, ja. Ich habe gestern noch Schimpfe gekriegt, da habe ich eine Flasche fast kaputt geschlagen. Dann ist man so ein bisschen trottelig und dann verrutscht das und dann kann das runterfallen. So ein schönes, gutes, wertvolles, gottgeweihtes Gerät. Und das wollte Gott nicht. Gott wollte nicht, dass wenn etwas verrutscht, es von der Bundeslade fällt. Oder vom Schaubrottisch oder vom Räucheraltar. So ein schönes Bild für das, was Gott will. Sie befinden sich vielleicht auch in der Wüste. Die Hitze der Anfechtung bringt ihr Leben in Wallung, die Kälte, Finsternis, Unruhe, Angst, Schrecken, Befürchtungen und viele Dinge könnte man wahrscheinlich aufführen. Aber Gott, der in ihrem Leben Wohnung genommen hat, er wird dafür sorgen, dass sie nie und nimmer auf ihrem Weg durch die Wüste aus seiner Gnade fallen. Die können mal verrutschen. Rausfallen aus seiner Gnade werden sie nie. Das verkündigt uns das Neue Testament auch an vielen, vielen Stellen. Warum nicht? Denn sie werden getragen von ihm. Ein wunderschönes Wort aus Jesaja 46, Vers 3 und 4. Hört mir zu, die ihr von mir getragen werdet, wie die Schaubrote auf dem Schaubrottisch, von Mutterleib an und vom Mutterschoß mir aufgeladen seid oder auf mir liegt. Ja, ich will euch tragen bis ins Alter, bis ihr grau werdet. Ich will es tun, ich will heben, tragen und erretten. Und da gibt es diese Kante der Gnade, die dich bewahrt. Haben wir schon tausendmal erlebt, oder nicht? Wie oft wären wir sonst schon rausgefallen? Ja, und dann kommt das dritte Weihnachten, die Geburt des Sohnes Gottes. Gott will immer unter den Menschen wohnen. Das ist sein Bestreben. Er will immer mit dem Menschen zusammen sein und mit ihm leben. Ist doch etwas Wunderbares. Er ist der Vater. Das Leben in einer intakten Familie, das erfüllt ist mit Liebe, ist doch das Schönste. Nach Hause kommen, Gemeinschaft haben, eigene Familie haben, ja? Vater sein, Mutter sein, herrlich. 1. Johannes Evangelium, 1, Vers 14, Hans-Jörg hat es gelesen, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben es gesungen, da kam Jesus in die Kälte, ja, in die Nacht, in einem Stall wahrscheinlich, in einer Krippe. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Herrlich. Ich habe mich als Kind immer gefragt, wie kommt die Birne in die Flasche? Ja, auch schon mal, ja, als Kind, ne? Oder Äpfel sind da, glaube ich, auch manchmal dran, ja? Wie kommt der Apfel oder die Birne in die Flasche? Das gibt's doch gar nicht, das passt doch gar nicht rein. Ist da irgendwie ein Reißverschluss an der Flasche oder ist da später zusammengelötet worden und hat man die Flasche angeguckt und, nee, es ist ein Guss. Später ist man darauf gekommen, ja? Da werden die Flaschen an den Baum gehängt Man wird zum Zweig von dem Apfel- oder Birnbaum so in die Flasche hineingesteckt. Und dann mit der Zeit wächst die Frucht. Ne? Kommt die Blüte und dann wächst die Frucht, kommt der Luft dran und plötzlich ist die Birne in der Flasche. Das gibt einen guten Saft. Für manche. Nein. Das ist es, was die Bibel sagt. Und Gott wurde Fleisch. Ja? Jesaja 11, Vers 1. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorgehen aus seinen Wurzeln. Das hat Gott getan. Gott ist einfach zu uns gekommen, zu uns Flaschen. Und er hat sich mit uns vereinigt. Er ist selber das geworden, was wir sind, aber ohne Sünde. Also er selber ist keine Flasche. Ja? Aber er ist Leben in uns geworden. Er ist Frucht in uns geworden. Jesus, der in göttlicher Gestalt war, dem alle Macht gegeben ist, wird Mensch. Wie oft haben wir das verkündigt? Und hatten wir im ersten Abschnitt gesagt, dass die Sünde der Leute Verderben ist, so dürfen wir jetzt sagen, 1. Timotheus 1,15, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Genau die, Sünder zu retten. Sünder zu retten. Das ist die Sehnsucht Gottes. Weil er will, dass wir bei ihm wohnen. Und dass er bei uns und mit uns wohnt. Das ist der Sinn des Lebens. Das entspricht dem Sinn des Lebens. Ich las kürzlich das Zeugnis von einem verstorbenen jungen Mann eigentlich noch, ich glaube, er war ein bisschen über 40, Andreas Bühne. Er hatte früher ein sehr, sehr ruchloses, hartes Leben hinter sich und später hat er sich bekehrt und dann schrieb er unter anderem, ist dann leider plötzlich verstorben, ist ein guter Mitarbeiter geworden in einem christlichen Werk, sehr zuverlässig, sehr treu und er schrieb unter anderem, heute bin ich 23 Jahre frei von Drogen und muss mich nicht mehr um Anerkennung bemühen. Da bin ich hängen geblieben, weil ich von Jesus geliebt bin. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Gott hat mir eine Frau und zwei Kinder anvertraut. Danke, Jesus. Es gibt ja nicht nur Süchte jetzt nach Alkohol vielleicht oder Drogen. Es gibt ja auch andere Süchte, Anerkennungssucht zum Beispiel, ne? Die Sucht nach Anerkennung. Man sucht Anerkennung. Und wenn man mal zu Jesus gefunden hat, wird man wirklich frei davon. Ich brauche keine Anerkennung mehr von Menschen. Ich muss nicht besser sein als andere. Oder mich anstrengen, mich anbieten. Hört mal, ich bin auch noch da. Guck mal. Guck doch mal auf mich auch. Ich habe in Jesus alles. Ich bin von Gott anerkannt. In und über Jesus. Weihnachten bedeutet, dass sich der allmächtige Gott, dass er sich dir geweiht hat und dass er dich für sich heiligt. Weihnachten bedeutet, dass Gott zu dir Ja gesagt hat. Ja? Der Sohn Gottes, der eingeboren ist, erschien voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Das bedeutet, Gott hat Ja zu dir gesagt. Er hat Ja zu dir gesagt. Egal, ob du es wert bist, egal, ob du dich wert fühlst. Egal, wie viel Schuld auf dich liegt oder auf dir liegt. Gott hat Ja zu dir gesagt. So wie du bist. Nimm das an, immer wieder. Auch als Christ müssen wir das manchmal wieder neu annehmen, ja? So diese Kinderschuhe schlüpfen. Gestern hat mich jemand gefragt, ein erwachsener Mann, habt ihr hier einen Nucki gefunden? Ich sage, wieso hast du deinen verloren? Nein, Sie verstehen, ja? Wir müssen manchmal wieder Kinder werden, kindlich werden. Gott hat Ja zu mir gesagt. Da muss ich nicht Nein zu mir sagen. Weihnachten bedeutet die grenzenlose Ausschüttung der Liebe des göttlichen Vaters einer Welt, die er liebt. Darum, ich sagte es, Weihnachten steht im Plural. Ein Pastor schrieb über Jesus, ein bekannter Pastor seiner Zeit in den Vereinigten Staaten, er schrieb, über Jesus. Sein Leben ist unvergleichlich, seine Güte ist grenzenlos, seine Gnade währt ewig. Seine Liebe ist unveränderlich, sein Wort reicht vollkommen aus, seine Gnade genügt ganz und gar, seine Herrschaft ist Rechenschaft und sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Ich wünschte, ich könnte ihn euch beschreiben. Das ist Jesus. Das ist das, was Gott will. Und dann zum Schluss, einen Punkt werde ich jetzt auslassen, der Zeit halber, den letzten, ist aber nicht so schlimm. Merkt ihr gar nicht. Das ist es eben, das Weihnachten im Herzen. Wenn ein Mensch Weihnachten erfährt im eigenen Herzen, im eigenen Leben, das übertrifft natürlich alles. Ja? Wir kennen ja diesen Spruch, der sinngemäß ist altbekannt, wenn Christus 1000-mal in Bethlehem geboren, doch nicht in deinem Herzen, du wärst verloren. Den kennen wir. Aber umgekehrt, in wen Christus hineinkommt, der steigt zu Höherem auf, in göttliche Sphären. Zwei Verse dazu, Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Weihnachten. Oder 2. Timotheus 1, 14. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wohnen heißt also zu Hause. Seine Wohnung. Also, diese beiden Verse sagen, Christus in dir bedeutet Reichtum der Herrlichkeit schon jetzt, hier und heute. Christus in dir bedeutet aber auch lebendige Erwartung, lebendige Hoffnung, Hoffnung der Herrlichkeit eben für die zukünftige Herrlichkeit. Einmal Reichtum der Herrlichkeit jetzt schon und dann Hoffnung der Herrlichkeit für die Zukunft. Und Christus in dir bedeutet ein Gut, das nichts Irdisches aufwiegen kann. Das war doch ein wunderschönes Lied. Wie oft schon, ne, so, hat Gott dir geholfen? Ne? So, ja. Wie oft schon? Der Kranz der Gnade, Christus in dir. Das, was passieren kann, ist eine ganz schöne Geschichte jetzt. Ach, ich freue mich darauf. Was passieren kann, wenn Christus in ein Lebenshaus einzieht, es gibt folgende Geschichte weiter. Das können Sie selber nachschlagen im Internet. Olmos. Was ist das, Olmos? Ist kein Essen. Kennen Sie Puffertjes? Kennen Sie Puffertjes? Wer nicht, wer keine Puffertjes kann, der muss nachher ins Maranatha, ins Mitternachtsruhhaus. Da hängt ein Schild, da steht dran, hier gibt's Puffertjes. Mehr sage ich nicht. Wunderbar. Also Olmos ist ein Ort. Olmos ist das größte, ich muss das mehr oder weniger ablesen jetzt, ist das größte Hochsicherheitsgefängnis Argentiniens. Heute ist das die Heimat der größten Gefängnisgemeinde der Welt mit ungefähr 2000 wiedergeborenen Christen. Alle gefangen. Eine einzigartige Geschichte von Gebet, Kühnheit und Liebe. Die Vergewaltigungen und Morde in den Wohnbereichen der Gefangenen waren fast außer Kontrolle geraten. Es gab Gebiete, da ist das Wachpersonal gar nicht mehr hin. Die haben sich gar nicht mehr drum gekümmert. Mord war nichts Ungewöhnliches und Gewaltverbrechen waren praktisch an der Tagesordnung. Tieropfer und okkulte Rituale waren alltägliche Praktiken. Die Insassen wurden Gefangene satanischer Zwangsideen. Manche erzählen, dass sie zwerghafte Dämonen die Treppen des Gefängnisses hinauf und hinuntersteigen sahen. Unzählige Geschichten beschreiben die überwältigende Gegenwart des Bösen, die das Gefängnis völlig beherrschte. Ist in manchem Leben auch so. Der Pastor Juan Zuccarelli erhielt die innere Last, in diesem Gefängnis zu dienen. Er wollte es zuerst nicht, er hat sich geweigert, aber der Heilige Geist hat so an seinem Herzen gerüttelt. Zu jener Zeit bestand keine Möglichkeit, in die Gefängnisse hineinzukommen, um zu predigen. Ein Mitchrist schlug dann Juan vor, werde doch Gefängniswärter. Und so findest du Eintritt in das Gefängnis. Und tatsächlich, er bewirbt sich und er wird angenommen als Gefängniswärter. Am ersten Arbeitstag, so Zuccarelli, als Gefängniswärter fühlte ich mich sehr seltsam. Ich fragte den Ausbilder, der für mich abgestellt war, ob es erlaubt sei, über Religion zu sprechen. Er fragte mich nach meiner Konfession und ich antwortete, dass ich Christ sei und einer evangelischen Freikirche angehöre. Der Ausbilder erwiderte, so, Sie sind also ein Freikirchler. Ich hasse Freikirchen. Wenn Sie Freikirchler sind, werden Sie Probleme mit mir haben. Ich sage Ihnen eins, an diesem Ort gibt es nur einen Gott und der bin ich. Und ab heute bin ich für Sie das Wort Gottes. Und damit hat er ihn rausgeschmissen aus dem Büro. Eines Tages über viele Wege, Umwege und Hindernisse wurde eine evangelistische Veranstaltung im Gefängnis erlaubt. Etwa 300 Gefangene kamen und fast 100 von ihnen sprachen ein Gebet, in dem sie Jesus als ihren Herrn und Erlöser in ihr Leben aufnahmen. Es war mucksmäuschenstill. Die Gefängniswärter haben gedacht, das gibt's doch nicht. Die haben sonst gepoltert, gelästert, mit Dosen geklimpert und geraucht und gesoffen dabei und so weiter und so fort. Die haben zugehört und man hätte eine Stecknadel fallen hören. Viele Christen konnten nicht in ihre Zellenblocks zurück, wegen Verfolgung. Es war gefährlich. Aber dann veranlasste irgendwann diese prekäre Situation, die Christen von den Behörden einen ganzen Zellenblock zu erbitten, der einzig und allein für Christen reserviert sein sollte, die bekannten, dass Christus sie innerlich erneuert hatte. Dieser Bitte wurde entsprochen. Der Zellenblock war bald der attraktivste im ganzen Gefängnis. Aufgeräumt, da wuchsen Blumen, da waren Beete, picobello sauber alles, unwahrscheinlich. Dies war sowohl für die Gefängnisbehörden als auch für die Gefangenen ein Zeichen, dass bedeutende Veränderungen geschahen. Immer mehr Zellenblocks wurden den Christen übergeben. Mit einer Zuwachsrate von beinahe einem Zellenblock pro Monat begannen die Christen, das Gefängnis für Christus einzunehmen. Und der anfangs ablehnende Ausbilder, der Zuccarelli rausgeschmissen hat, wurde später Diakon und Sekretär in dieser Gemeinde. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wenn Jesus in einem Leben Raum findet, das ist unwahrscheinlich. Und zum Schluss, darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, aber wir wissen ja, dass die Geschichte immer noch nicht zu Ende ist. Das heißt ja in Offenbarung 21, 3 unter anderem, beim neuen Himmel und der neuen Erde, und er, Gott, wird unter ihnen wohnen. Sehen Sie? Dann hat sich der Kreis wieder geschlossen. Er hat solch eine Sehnsucht zu seiner Schöpfung, und ihn bewegt seine Liebe so stark, er ist ja selbst Liebe, er kann ja gar nicht anders. Ihn bewegt ja nicht nur Liebe, sondern es ist ja er selbst. Die Dynamik der Liebe, die er ist. Dass er alles tut, um mit Menschen zusammenzuleben. Er holt sie in sein Leben. Das ist Weihnachten. Jemand sagte, der allmächtige Gott neigt sein Antlitz zur Erde, wird Fleisch und Mensch, wird wie einer von uns. Das ist kein Stoff, aus dem Sagen und Märchen erfunden wurden. Das ist die unmessliche Liebe Gottes zu den Menschen. Und vielleicht das als Schlussgedanke noch. Auch hier, wie damals bei der Stiftshütte auch und dann ja beim Tempel eigentlich ebenso, Gott hat alles gegeben, er hat alle Veranlassungen geschenkt, er hat alles organisiert, alles geregelt, alles geoffenbart. Das Einzige, was der Mensch tun musste, die Tür öffnen. Und da denkt man, das ist vielleicht heute noch so, Jesus will den Menschen besuchen, aber es scheint keiner zu Hause zu sein. Oder nur wenige, sie sind mit anderen Dingen beschäftigt. Aber wenn das einer erleben möchte, Gott in mir, der Vater, der liebende Gott, ja, wir sagen das so kindlich, aber es ist einfach die Wahrheit, dann öffne dein Herz, öffne die Tür deines Herzens. Und der Herr der Herrlichkeit wird einziehen. Sie können das tun heute Morgen, Sie können das tun im Stillen selber, in Ihrem Herzen, im Gebet, zu Hause oder auf uns zukommen, wie Sie auch möchten, aber bitte tun Sie es doch. Sie werden Wunder erleben. Denken Sie an das Gefängnis. Sie werden Wunder erleben, wenn Jesus irgendwo einzieht. Amen. Ich bete noch. Ja, liebevoller Vater, wir durften so einen Blick tun in deine Sehnsucht. Man scheut sich, das fast auszusprechen, dass du Sehnsucht nach uns hast. Aber so offenbarst du dich ja. Auch im Gleichnis über den verlorenen Sohn und eigentlich durch die ganze Bibel hindurch. Immer suchst du uns. Bis zu deinem geliebten Sohn, Herr. Danke, Jesus, dass du in die Welt gekommen bist, um Sünder selig zu machen. Dass du diese Herrlichkeit beim Vater verlassen hast und Mensch wurdest, Baby, in Windeln gewickelt, wie wir. Was für eine Liebe muss dich treiben, Herr. Dass du das alles tust, um uns in deine Gnade zu hüllen, damit wir ewig in deinem Leben leben und da zu Hause sind. Danke, Herr, für dieses Angebot, für diesen Gottesdienst, für alles, was gesagt, gespielt, gesungen wurde. Die Einsegnung des Kindes, Herr. Segne auch die Sonntagsschule, die am Generalproben ist für ihren Auftritt, den Jugendchor, der am Üben ist, der große gemischte Chor. Danke, dass alles dir dient. Du bist es, der das gibt, weil du uns liebst. Ehre sei deinem Namen. Amen.